Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten Ausgabe des Soundcheck Tech Talk. Wir haben euch gefragt, was ihr gerne von eurem Tontechnik-Profi wissen möchtet, und ihr habt uns eure Fragen in E-Mails geschickt und wir danken euch sehr herzlich dafür. Ja, wir haben jetzt einen Fragenkatalog zusammengestellt, auch noch ein paar eigene Fragen hinzugefügt und sind sehr gespannt, was unser heutiger Gast, unser Premierengast, Carsten Kümmel, uns dazu erzählen kann. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen, servus.
Ja, genau, also wir sitzen Corona-bedingt beide in unseren Homeoffice oder Home-Studios sozusagen. Ja, Carsten, wie geht's dir mit in der Zeit aktuell? Wie läuft's? Die ganze berufliche Praxis ist ja alles ein bisschen anders gerade, aber was ist für dich so die Situation?
Ja, ist sehr anders. Überrascht sind wir ja alle nicht jetzt irgendwie dann nicht davon geworden. Aber auch mich hat es mitten in den Proben für eine Tournee für BBC Planet Erde erwischt. Und die geprobt haben wir noch, aber den ersten Auftritt haben wir schon nicht mehr gemacht. Im Gegensatz zu vielen anderen von meinen Kollegen falle ich ja für mein Glück sehr, sehr weich. Ich habe ja noch eine Professur in Darmstadt an der Hochschule. Und von daher habe ich jetzt sehr viel Arbeit dort auch. Das Semester hat gerade angefangen. Wir sind in der dritten Woche. Auch das alles komplett präsenzfrei. Und ich sitze halt auch die meisten Tage hier unten bei mir in meinem Büro und schaue in 40 Gesichter in Boxen und unterrichte dort. Also von daher, ich habe Gott sei Dank, ich habe gut zu tun. Aber das Live-Geschäft, das fehlt mir schon.
Natürlich. Genau, also du hast ja jetzt selbst schon gesagt, du bist auf der einen Seite bist du Professor an der Hochschule Darmstadt für, wie genau heißt dein Fachbereich oder dein?
Mein Studiengang heißt Sound and Music Production und ich bin dort Professor für Public Address and Live Recording, heißt es.
Okay, ja. Genau, und auf der anderen Seite bist du Live-Tonmischer, sehr bekannter, du machst Klassik und Crossover-Produktionen im großen Rahmen. Wie du sagst, BBC-Produktionen, aber auch The World of Hans Zimmer bist du ja auch, der Live-Tonmischer. Genau, du hast aber auch schon Rock- und Pop-Produktionen gemacht in der Vergangenheit, habe ich gesehen. Und vielleicht kannst du ein bisschen mal über so deinen beruflichen Werdegang erzählen, wie es überhaupt angefangen hat, wie du auf diesen Berufszweig gekommen bist und wie es sich ergeben hat, dass du jetzt quasi gleichzeitig diese Lehrtätigkeit und auch die Tontechnikpraxis
dienst. Ja. Lange Geschichte. Also mehr oder weniger hat das bei mir angefangen wie bei fast allen Kollegen meines Alters. Ne? Das heißt, irgendwann fängst du an, spielst in einer eigenen Band und dann irgendwann fand ich dann doch die Technik sehr interessant und habe angefangen, im kleinen PA-Verleih Kisten zu schleppen. Irgendwann durfte ich selber mal ans eigene Mischpult ran. Und das hat dann so weit geführt, dass ich dann damals angefangen habe, Medizin zu studieren, gleichzeitig mit einer Band eine CD aufgenommen habe. Und das fand ich alles viel toller und habe meinen Eltern dann gesagt, ich werde das Medizinstudium aufhören und doch lieber Musik machen. Das war vielleicht nicht gerade die beste Zeit zu Hause. Und dann habe ich mich aber auf eine Aufnahmeprüfung für den Tonmeisterstudiengang vorbereitet. Habe dann auch 1994 in Detmold bestanden. Hatte aber eine Wartezeit bis 1997, ne, die ich dann mit Vordiplom Elektrotechnik und viel Rummucken verbracht habe. Und halt die Live-Geschäfte wurden bei mir immer größer. Ich hatte so ab dem Studium ist mein Lebenslauf vielleicht dann doch auch ein bisschen anders als bei anderen Kollegen. Weil damals, also als Lehrberuf gab es das damals ja noch gar nicht. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, also nee, gab es nicht. Ich glaube so Ende der 90er sind die ersten Veranstaltungsingenieure fertig geworden. Also den Beruf gab es damals nicht als festen Beruf. Und Ja, ich war immer ein Glückskind, richtige Zeit, richtiger Ort. Und dann habe ich 97 angefangen, kam die Anfrage zu Costa Cordalis. Und das war richtig klassisch. Hey, der Mischer ist nicht da, kannst du morgen irgendwo bei Günzburg, war es, glaube ich, kannst du dort stehen und Costa Cordalis mischen. Ja, und dann, ja, wie gesagt, ich war immer am richtigen Ort. Ich hatte wirklich viel, viel Glück. Und dann kam 1999, kam die DJ Bobo-Tournee, Mistasia, dazu. Dann hatte ich 2003 war es das Glück, ich durfte dann Robin Gibb mischen, war 8 Jahre lang, bis er leider viel zu früh gestorben ist, sein fester Mischer weltweit, also Robin Gibb von den Bee Gees. Und ja, gleichzeitig habe ich mich auf Orchester spezialisiert, kann man so nicht sagen, nicht wissentlich, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe sehr viel Orchesterjobs dann gemacht, die wurden immer mehr. Und so kam es halt dazu, dass ich dann jetzt irgendwann eben dann World of Hans Zimmer, was ich in den letzten beiden Jahren gemischt habe, und eben BBC World, Planet Erde oder Blue Planet, Frozen Planet, wie die ganzen Serien heißen. Das mache ich jetzt auch schon im 5. Jahr. Dann, letztes Jahr hatte ich ein Highlight mit Ann-Sophie Mutter und Royal Philharmonics in München auf dem Königsplatz. Das war es ganz besonders, vor allem weil Ann-Sophie Mutter, also eine unglaubliche Musikerin, das war das erste Mal, dass sie überhaupt verstärkt gespielt hatte. Und ja, bei anderen noch so Zusammenarbeit mit dem Dieter Falk muss ich erwähnen, seit 10 Jahren die ganz großen, diese Luther oder Bethlehem kommt jetzt raus, hoffentlich im Dezember, wir hoffen, dass wir es aufführen können. Also diese riesengroßen Chöre, 4000 Mann plus Orchester und so weiter. Und gleichzeitig habe ich mich immer auf die Professur eigentlich schon vorbereitet. Seit 2003 bin ich in der Lehre tätig und habe seit dann 2007 einen Lehrauftrag in Darmstadt und dann seit 2014 die Professur. Also es war schon immer so mein zweiter Weg, mein zweites Standbein.
Das heißt, also sowohl der akademische Weg als auch der Veranstaltungspraxisweg, das lief von Anfang an eigentlich parallel, oder? Ab 97 ungefähr. Also erstmal natürlich das Studium, aber dann ging das ja weiter mit der eigenen Lehrtätigkeit. Das war ja, kann man schon sagen, ne, dass das parallel eigentlich immer lief.
Ja, klar, kann man sagen. Also, dass ich jetzt auch bewusst auf die Lehre selber als Dozent hingearbeitet habe, das ist ab so ab 2003. Das ist richtig. Aber es macht mir Spaß. Das ist ein zweites Standbein. Und Gott sei Dank habe ich das jetzt in der Situation gerade.
Und wie lässt sich das vereinbaren, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer größeren Tour bist, jetzt mit World of Hans Zimmer oder so? Das ist ja schon, da bist du ja eine Zeit lang am Stück wirklich da ziemlich vereinnahmt davon, nehme ich an. Und auf der anderen Seite, wenn das Semester läuft, ist sicher auch an der Hochschule sehr viel Betrieb. Wie funktioniert das so für dich?
Manchmal ist es schwer. Und aber ich habe das Riesenglück, dass meine Hochschule mich unterstützt und möchte, dass all die Professoren auch noch nebenher möglichst tätig sind. Was ja auch clever ist, weil ansonsten bin ich in 5 Jahren mit meinem Wissen veraltet und habe die ganzen Beziehungen, die Connections nicht mehr. Also von daher ist das sehr, sehr wichtig. Und bei meiner Hochschule wird das Gott sei Dank gefördert. Wie wir das in der Praxis handhaben, also wir haben die Prämisse, es darf kein Unterricht ausfallen. Weil das wäre unfair den Studierenden gegenüber, genauso wie auch dem Steuerzahler, der mich ja letztendlich bezahlt. Und das, was wir machen, ist, ich kann den Unterricht sehr frei schieben. Das ist den Studierenden vom ersten Semester an auch bewusst, sodass ich da Freiräume habe. Oder aber auch auf einer Tournee, jetzt gerade letzten November, gibt es halt Situationen, morgens fliege ich in Barcelona los nach Frankfurt, unterrichte 2-3 Stunden und fliege abends wieder zurück. Ne? Ist dann finanziell der Tag nicht mehr ganz so attraktiv, ne? Aber die Lehre ist verpflichtend und die soll auch stattfinden, das soll auch so bleiben.
Ja, gut. Ja. Ja, deine Studenten freuen sich natürlich darüber.
Und, hoffe ich.
Da hast du dann sicher auch immer brandaktuelle Geschichten zu erzählen, wenn mal jemand fragt.
Ja, also gerade jetzt bei Hans Zimmer und so weiter, da war das Interesse natürlich schon sehr, sehr groß. Und wenn wir jetzt in Frankfurt spielen, da ist auch immer eine Horde Studierende mit im Saal drin und können wir so einen Tag dann einfach sehen. Ja klar, das ist eine Größenordnung. Da hast du als Student mal erstmal nicht so die Berührungspunkte und von daher ist das schon gewaltig für die, wenn die das dann mal sehen, wie so ein Tag abläuft, ja.
Ja, Ja. Gut, jetzt sind natürlich unsere Zuschauer und unsere Leser nicht alle Studenten, es sind vielleicht auch ein paar darunter, aber in erster Linie interessieren sich die sicher eher für deine, jetzt erstmal für deine Praxis als, ja, als Live-Tonmischer, also genau, diesen Beruf. Vielleicht könntest du mal kurz so ein bisschen deinen Aufgabenbereich umreißen. Also wenn du jetzt bei verschiedensten Produktionen, bei denen du gearbeitet hast, was ist denn in der Regel so was sind deine Aufgabenbereiche, welche Aufgaben umfasst das so alles, was du machst bei Live-Veranstaltungen?
In der Regel geht es immer los mit der Vorplanung. Und das ist halt erstmal, ich kriege ein Projekt vorgestellt und dann möchte ich erstmal wissen, aha, was für eine Besetzung haben wir denn überhaupt und in welchen Arenen spielen wir. Und dann geht das halt erstmal los. Ja klar, dann baue ich eine Inputliste auf. Anhand der Inputliste kann ich sehen, was für ein Mischpult ich benötige. Mhm. Dann was für Bedingungen sind. Also jetzt gerade bei BBC hat man was sehr Interessantes gemacht. Das haben wir bis heute auch dabei, weil da ist die Hauptrolle oder der wichtigste Künstler ist das Video. Wir haben eine 200 Quadratmeter große LED-Wall mit dabei. Und die hängt natürlich hinter dem Orchester. Und damit wir aber, wir alle machen das ja aus Spaß, aber auch zum Geld verdienen. Und deswegen müssen wir so viele Tickets wie möglich verkaufen. Und deswegen haben wir die PA nach hinten, 9 Meter hinter die Bühnenkante gehängt und sowas. Solche Planungen. Was brauche ich alles, damit das akustisch funktioniert? Und das heißt, von der Inputplanung, von der Pultplanung, von der PA-Planung geht es dann rein in die Aufstellung. Das ist für mich ein ganz essentieller Punkt, dass ich immer da sofort mit dabei bin und mit besprechen kann, wo sind welche Instrumente auf der Bühne positioniert. Zum Beispiel, als ich bei den Scorpions mal aushelfen durfte beim Orchester, da ist das klar, da ist das Schlagzeug in der Mitte des Orchesters. Ne? Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn so ein Schlagzeuger direkt neben den ersten Geigen spielt, dass von den ersten Geigen nicht sehr viel übrig bleibt. Ne?
Ja. Bei den Scorpions. Und sicher auch für die ersten Geigen selbst ist das Monitoring technisch bestimmt eine Schwierigkeit. Ne?
Klar, natürlich. Ne? Also auch für die ungewohnte Situation.
Ja.
Und da halt in den Projekten, wo ich bin jetzt, da ist gerade jetzt die Luther oder 10 Gebote mit dem Dieter Falk besonders hervorzuheben, aber auch Hans Zimmer. Da war ich von Anfang an involviert und wollte auch involviert sein. Wo ist das Schlagzeug? Wo sind die ersten Geigen? Mhm. Und da geht das eigentlich los. Klar, dann nach der ganzen Planungsarbeit geht es dann auch in die, klar, auf die Tournee. Und da habe ich meistens meinen Bereich, ich baue mein FOH auf, kümmere mich darum, dass da alles läuft und habe sonst meistens halt ein sehr gutes Team dabei, was sich um den ganzen Rest kümmert. Was auch wichtig ist auf Tournee, dass du, wenn du zu sehr noch in Auf- und Abbau involviert bist, dann machst du zwischen Auf- und Abbau noch schnell eine Show. Aber darum geht es ja, dass du da frei bist mit der Konzentration.
Genau. Das heißt, also wenn es dann tatsächlich losgeht mit der Tour, dann bist du erstmal konzentriert hauptsächlich auf FOH-Mischen. Ne? Das ist dann dein
Aufgabengebiet. Genau. Ja.
Das heißt dann auch so Sachen wie PA und Monitoring, da sind dann noch andere Leute, mit denen du zusammenarbeitest? Oder wie ist das?
Ja, so ein typisches Toncrew-Setup ist halt FOH, ne, bin ich. Dann habe ich meinen Systemingenieur. Mhm. Systemingenieur, in der Vorplanung übergebe ich ihm auch irgendwann die Planung der PA. Ne, und der ist dafür da, um das System aufzuhängen, zu justieren, einzustellen und mit mir, also ich sehe ihn ein bisschen als mein Mastering-Ingenieur auch hinter mir. Ich möchte auch gerne, dass er während der Show mit eingreift. Wenn es größer wird, hat der dann auch noch 1, 2, 3 PA-Techs dabei, also Kollegen, die Lautsprecher aufhängen und dann auch gerne während des Konzerns in Zusammenarbeit mit ihm durch die Halle laufen und das alles überwachen. Dann Monitor-Kollege, klar, brauche ich nicht erklären. Funk, Mikrofonierer, das ist so das übliche Setup, ja.
Genau, ja. Klar, bei diesen großen Produktionen mit Orchester und oft, also diesen Crossover-Produktionen zum Beispiel mit Orchester und Band gemischt, du hast es eben schon anklingen lassen, es gibt tontechnisch schon, das ist schon sehr aufwendig, ne? Und da muss man natürlich arbeitsteilig auch arbeiten. Was sind denn so für dich so die, was würdest du sagen, sind die besonderen Herausforderungen von solchen großen Veranstaltungen mit so großen Arrangements, auch im Unterschied vielleicht zu der kleineren klassischen Rockband-Produktion? Also genau. Was sind da die ganz großen Besonderheiten?
Wenn ich ja jetzt ein bisschen provokant sein darf, in einem Club zu mischen, ist 10-mal schwieriger als in einer Arena.
Okay.
In einer Arena, selbst bei so einem großen Klangkörper, ich muss nicht mit dem Klang von der Bühne wirklich kämpfen, weil 50 Meter weiter hinten, da überwiegt so dermaßen die PA. Und im Club ist das komplett anders. Also von daher erstmal Hut ab vor den Leuten, die wirklich immer in den Clubs da mischen, weil wo ich immer permanent mit der zu lauten Snare kämpfen muss, Gitarrenverstärker, die zum Publikum gedreht sind und so weiter. Das fällt bei mir alles weg. Natürlich, ich habe das Glück, dass ich vielleicht aus einem größeren finanziellen Budget schöpfen kann. Und das heißt, ich muss nicht um jedes Mikrofon, um jede Konsole oder so etwas kämpfen. Und der Reiz ist es, für die jeweilige Produktion auch das beste Setup gerade herauszufinden. Und jetzt gegenüber Bandmischen, ich habe da ziemlich bei Orchestern ein sehr starkes Mal nach Zahlen eigentlich, wie ich das abfrühstücke. Ne? Weil ein Orchester, wenn wir jetzt rein von Orchester sprechen, da habe ich ja eigentlich nur ein oder zwei Wege, in die ich den Klang drehen kann. Und am besten Beispiel, wenn man nicht weiß, in welche Richtung, dann stelle ich mich einfach hinter den Dirigenten und höre mal. Und das ist der Weg, wie auch einfach im Publikum das Orchester kennt. Reine Bandmischungen, die können ja wirklich in 10.000 Richtungen gehen und alle sind toll. Ich habe ja viel mehr Freiheiten, den Klang zu verfremden. Und sehr häufig ist dann eine Situation, okay, gefällt es dem Produzenten oder gefällt es dem Produzenten nicht, hängt davon ab, dann, ob du deinen Job dann behältst oder eben nicht. Und von daher ist so ein reines Bandmischen ist viel wichtiger, dass du den Geschmack der Produzenten oder der Musiker triffst. Das ist bei mir bei Filmmusik ein bisschen einfacher. Filmmusik auch, da wird auch, ist so ein Zwischending zwischen reiner Klassik, wo ich ganz klar die Aufgabe habe, so wie es ist, soll ich es weitertragen. Bei Filmmusik wird das ein bisschen aufgelöst. Ne? Da wird auf einmal kommen Electronics mit dazu oder das Schlagwerk nimmt auf einmal eine ganz andere Rolle ein. Ne? Also das muss viel direkter, viel pompöser klingen. Und ja, das sind so ein bisschen die Unterschiede, meiner Meinung nach.
Okay. Ja. Jetzt rein technisch. Es sind ja einfach mehr Musiker beteiligt in so einem Orchester und gerade wenn da noch eine Band und ein Orchester zusammenspielen. Das heißt, einfach naturgemäß eine größere Anzahl von Mikros, eine größere Anzahl von Kanälen, größeres Mischpult. Über was für eine Größenordnung sprechen wir da eigentlich? Also wie viel hast du da zu tun?
Ja, also mit das Größte, was ich hatte, war die allererste Tournee, die ich mit der World of Hans Zimmer gemacht habe. Da haben wir am Anfang auch natürlich noch ein bisschen ausprobiert und geguckt, wo müssen wir hin. Und da hatte ich ungefähr um die 190 Kanäle von der Bühne. Und dann halt noch mit Effekt-Returns und so weiter waren es irgendwie dann nachher um die 210, 215, 220 Mischkanäle. So, bei Planet Erde bewege ich mich bei um die 120. Beim Dieter, bei den ganzen Chorprojekten, je nachdem, welche Halle, wie groß der Chor, sind es auch gerne so bis an die 200 Kanäle, die es da zu verwalten gibt. Ja, es kommt einiges zusammen.
Klar,
Komischerweise, ich bin ein Verfechter von weniger ist mehr, aber ja, klingt ein bisschen unglaubwürdig bei diesen Zahlen, ich weiß.
naja, gut, es gibt auch nach unten eine Grenze irgendwie, wie man das, ne, wie man das vereinfachen kann. Ja,
Genau.
eine darauf folgende Frage überlasse ich mal einem Leser, die hätte ich nämlich auch gestellt. Und zwar, das ist Harry. Harry fragt, was verwendest du für Hauptmikrofone bei einem Live-Recording eines Orchesters? Welche Mikrofone bzw. Charakteristiken und welche Aufstellung? Genau.
Hängt davon ab, ob es jetzt ein Recording oder eine Beschallung ist. Ne? Also Halli, du fragst ja nach Recording explizit. Was ich sehr gerne benutze, sind auf alle Fälle Kugeln. Ich mache auch gerne eine Kombination von jetzt zwei verschiedenen Systemen. Also erstens mal, der Mensch hört sehr gerne Laufzeit, also AB. Jetzt muss man unterscheiden, aber ich benutze ein AB sehr gerne nicht als Hauptmikrofon, sondern als Raummikrofon. Das heißt, ich habe es sehr weit auseinander, gerne mal 2 Meter. Als Hauptmikrofon ist das jenseits jeglicher Theorie. Aber das gibt mir eine sehr schöne Breite mit einer ganz schlechten Lokalisation. Und deswegen benutze ich da gerne noch als Kombination weiter vorne am Orchester noch ein XY, aus dem ich mir dir wirklich dann die Lokalisation raushole. Also ich glaube, das, was du meinst, ist eine Kombination eines Raummikrofones, ein AB, Kugeln, ob ich jetzt da irgendwie 183er habe oder SE9s oder was auch immer. Also da gibt es sehr viele gute Kugeln und dann vorne halt nochmal ein XY. Das mache ich sehr gerne.
Okay, ja, ich glaube, das dürfte die Frage beantworten. Ja, genau, das gilt jetzt, also Harry, an dich und das gilt natürlich auch an alle anderen, die geschrieben haben, wenn sich jetzt aus der Antwort irgendwie noch Nachfragen ergeben, weil irgendwas vielleicht ja immer noch offen ist oder ihr noch vielleicht ja einfach noch neue Ideen, neue Fragen sich daraus ergeben, dann könnt ihr natürlich auch immer schreiben. Ich nenne noch mal kurz zwischendurch unsere E-Mail-Adresse, das ist redaktion@soundcheck.de. Und wir leiten die dann gerne an Carsten weiter und die wird er dann gerne auch im Anschluss noch ja, auf schriftlichem Wege beantworten. Genau. Ja, richtig, genau. Jetzt sind wir schon in den neuen Themenkomplex gerutscht, so ein bisschen mit dieser Frage, nämlich Live-Aufnahme. Genau, da wollte ich mal fragen, Wie machst du das, wenn du jetzt bei einem Konzert parallel noch eine Live-Aufnahme laufen hast? Oder was heißt parallel? Also das steckt eigentlich auch schon in der Frage. Hast du dann einen Parallel-Mix nochmal oder machst du das, also wie machst du das technisch? Wie funktioniert dann der Signalfluss bei sowas?
Also idealerweise, wenn du wirklich eine Produktion nochmal dabei hast, dann hast du einen Ü-Wagen draußen stehen, der es mitmacht. Und allein die Verantwortung, so haben wir es da auch bei Hans Zimmer in Wien gemacht, wo ja die DVD erstellt wurde, die Verantwortung an beides zu nehmen. Ehrlich gesagt, ich habe genug zu tun mit dem Live-Mix. Und da ist mein Kopf. Jetzt da bei so einer Größenordnung noch zu sagen, okay, ich kümmere mich auch noch um die Aufnahme, ist nicht meins. Und da habe ich gerne ein Aufnahmeteam, was explizit dafür zuständig ist. Ja, idealerweise greifen die direkt am Splitter nochmal mit ab und geben das in ihren Ü-Wagen mit rein. Oder aber auch gerne, ja klar, kann das bei mir am FOH mit abgegriffen werden. Und gibt es ja genug Pulte, wo man die Möglichkeiten hat. Ja. Nichtsdestotrotz, ich nehme jedes Konzert Multitrack auf. Und zwar für mich, für einen Virtual Soundcheck am nächsten Tag. Damit ich einfach die PA jeden Tag immer mit einem virtuellen Soundcheck einmesse, weil ehrlich gesagt auf einer Tournee mir ist völlig egal, ob die PA mit einer CD gut klingt. Nee, die soll natürlich mit der Musik, die am Abend stattfindet, gut klingen. Und die nehme ich mir vom Tag vorher einfach mit.
Klar, praktisch. Okay, genau. Jetzt haben wir noch eine Frage von Andreas. Der macht nämlich auch Mixing und Live-Mixing und gleichzeitig Aufnahme. Also ist etwas ausführlicher, er holt etwas weiter aus. Letztendlich geht es bei ihm dann speziell um Overheads für Schlagzeuge. Aber ich lese das Ganze einfach mal vor.
Ja, gerne. Und
dann schauen wir mal. Also Andreas schreibt, hallo, als Laientontechniker agiere ich hauptsächlich bei regionalen innerkirchlichen Veranstaltungen und Konzerten. Bisher machte ich meist einen Mitschnitt aus der Summe des FOH-Mixers heraus. Er schreibt ja auch, welcher das ist, nämlich ein PreSonus Studio Live RML 32 AI, also 32 Kanäle. Nunmehr habe ich den Mixer für bessere Live-Aufnahmen mit einer Dante Virtual Soundcard aufgerüstet und beabsichtige, Einzelspur-Mitschnitte zu machen, um diese im Nachgang zu bearbeiten bzw. neu abzumischen. In den akustisch meist schwierigen Kirchenräumen mische ich grundsätzlich in Mono ab. Bei Bands verwende ich am Drumset als Overhead gerne ein einziges Audio-Technica AE 2300. Die Bassdrum bekommt ein AKG D112 MK2 oder in ein Shure Beta 91A, die Snare ein SM57 oder Beyer Dynamic M201 TG. Für die Mono-Live-Beschallung funktioniert das prima, aber es fehlt mangels üblicher AB-Overheads und Einzelmikrofonierung der Toms jegliche Stereo-Information für die Nachproduktion. Hierzu kam mir der Gedanke, mittels zwei zusätzlichen Kleinmembranen lediglich Hi-Hat und Ride-Becken zu stützen und diese Signale, hart nach links und rechts gedreht, vorsichtig zum Mono-Overhead dazu zu mischen. Dies würde, und jetzt kommt jetzt Frageform, dies würde wohl keine extremen Stereo-Effekte ermöglichen, aber vermutlich monokompatibel bleiben. Ergibt so etwas Sinn und kann es funktionieren?
Ja, natürlich kriegst du damit einen Stereo-Effekt, aber du reißt das Schlagzeug auseinander, Andreas. Erstmal entnehme ich deiner Frage, du hast noch zwei Kanäle frei. So, das heißt, mit den zwei Kanälen kriegst du wunderbar auch das gesamte Schlagzeug ab. Wenn es versteckt sein soll, also das heißt, du benutzt Lavaliers, zwei Kugelmikrofone, um das Stereo breit zu kriegen. Ich würde ein bisschen anders vorgehen. Und zwar, was auch wunderbar funktioniert, ist, wenn du die Mikrofone so auf Höhe des Schlagzeugers, seiner Brust oder Bauch, irgendwo hier in diesem Bereich, die Mikrofone in der Horizontalebene anordnest, dann aber ein bisschen nicht direkt an die Instrumente dran. Du hast nämlich an den Stativen wunderbar die Möglichkeit, diese Mikrofone zu kleben und wo man dann trotzdem das gesamte Set damit abbilden kann. Das ist so ein kleiner Trick, der auch kameratauglich ist und ein bisschen schön ist. Du musst mit den Positionen ein bisschen hantieren. Achte bitte möglichst darauf, dass die Snare den gleichen Abstand von ihrem Mittelpunkt zu beiden Mikrofonen hat, damit du im Panorama nicht zu einer Seite nachher abhaust. Wenn du diese zwei Möglichkeiten hast und nicht kameratauglich sein musst, kannst du sie auch einfach als Overheads in die Höhe rein positionieren. Für Kugeln vielleicht ein Ticken niedriger, gleicher Abstand zur Snare, damit sie auch wieder nicht im Panorama zu einer Richtung abhaut. Und dann hast du den Stereo-Effekt. Aber du bildest das Set als Gesamtes ab und nicht nur eben das Ride und die Hi-Hat, die dann im Panorama, im Gesamtklangbild auseinanderfallen würde, denke ich.
Okay, genau. Also gar nicht zu kleinteilig arbeiten, sondern möglichst einfach machen. Ne? Und dann
ja. Ganzes Set. Also auch eine Snare klingt halt auch einfach besser, wenn sie mit über die Overheads kommt. Ist einfach nicht ganz so nah.
Ja, okay. Also gut, ja. Also hoffentlich, Andreas, eine befriedigende Antwort. Wenn nicht, auch gerne nochmal nachhaken.
Dann, genau, dann schreib nochmal nach.
Super. Ja, ich würde gleich nochmal, weil wir gerade von Mikrofonierung sprechen, noch eine Leserfrage anschließen. Da geht es jetzt ums Thema Funkstrecken. Und zwar schreibt Hans: Hallo, ich bin Besitzer eines Sennheiser Kondensator-Mikrofons, Funkmikrofons EM100G2 und eines EM100G1. Beide haben ihren Frequenzbereich im D-Band. Übertragungsfrequenzen sind 786 bzw. 790 bis 822 MHz. Welche Frequenzen, also das ist eine rechtliche Frage, welche Frequenzen darf ich denn aktuell 2020 noch nutzen?
Okay, da hast mich an der Achillessehne erwischt. ich muss mich meistens nicht um Funk kümmern. Von daher bin ich da ein denkbar schlechter Ansprechpartner bezüglich Fragen von Funk. Frag mich über Kapseln, ob Mikrofonkapseln und so weiter, da bin ich besser aufgestellt. Aber wenn du wissen willst, wo gibt es die Frequenzen, Bundesnetzagentur, ist alles wunderbar beschrieben. Bisschen einfach dort bei denen suchen und da steht eben auch die Frequenzen, die Frequenzzuteilung, die erlaubt ist, steht da alles da. Und da findet man die Information. Auch wenn man dort mal anruft, die Kollegen dort, das sind wirklich, ich habe bis jetzt noch alles andere als schlechte Erfahrungen mit der Bundesnetzagentur gemacht. Die meisten sind die sehr schnell und sehr hilfsbereit.
Gut, genau. Ja, also da findet man ja auch die Kontaktdaten ganz einfach im Netz und das, genau, sollte auch, dann hast du deinen Ansprechpartner, Hans. Okay, genau.